Herzlich willkommen zum dritten Modul aus dem MVA-Kurs C-Sharp Keywords für Fortgeschrittene. Mein Name ist Daniel Meixner, ich bin Developer Evangelist bei Microsoft und ich habe mit diesem MVA-Kurs den Plan, einfach ein paar Keywords vorzustellen in C-Sharp, von denen ich denke, dass sie wichtig sind zu wissen, dass sie existieren. Es heißt nicht unbedingt, dass jetzt jeder Entwickler gleich hergehen muss und denken muss, hey, muss ich gleich mal verwenden, was der Meixner hier zeigt. Ganz im Gegenteil, solche Keywords sollen natürlich mit Bedacht verwendet werden. Nicht alle kann man in jeder Lebenslage wirklich brauchen, aber ich denke, es ist wichtig zu wissen, dass sie existieren, wenn man im Quellcode irgendwo mal über sie stolpert und sich fragt, was sie eigentlich tun. Was macht eigentlich das C-Sharp-Keyword Dynamic? Das C-Sharp-Keyword Dynamic sorgt dafür, dass der Compiler keine Typenüberprüfung mehr macht. C-Sharp ist ja eigentlich eine statisch typisierte Sprache. Das bedeutet, dass ein Objekt irgendwann mal einen Typen kriegt und diesen Typen behält. Es gibt keine Möglichkeit, dass es plötzlich das gleiche Variable plötzlich irgendwie einen anderen Typen hat. Diesen Mechanismus können wir aushebeln über die Verwendung von Dynamic. Dann ist plötzlich sehr viel möglich, was wir eher aus dynamischen Sprachen kennen, wie beispielsweise aus JavaScript. JavaScript kann man ja eine Variable anlegen und die ist einmal ein String und im nächsten Moment ist sie irgendwie ein Integer. Der Haken ist jetzt unter Verwendung von Dynamic zum einen natürlich, dass wir in Laufzeitfehler laufen können, weil wir ja unter Verwendung von Dynamic natürlich genau diese Typenprüfung abschalten. Das haben wir ja so gewollt, wenn wir Dynamic verwenden. Also die Gefahr besteht natürlich, aber der Gefahr sind wir uns wahrscheinlich bewusst in dem Moment, wo wir Dynamic nutzen, zumindest hoffe ich es. Der zweite Haken ist, man sollte es auf keinen Fall mit var in C-Sharp vermischen. Und bei der Einführung von var weiß ich noch, dass es ein bisschen einen Aufschrei gab, weil jeder plötzlich dachte, oh mein Gott, überall wo var steht, haben wir jetzt es mit einer haben wir es eigentlich mit Dynamic zu tun, aber es ist eben nicht so. Var und Dynamic sind zwei paar völlig unterschiedliche Stiefel. Var ist nach wie vor was die Typenbindung behält. Dynamic ist quasi das Keyword, was dafür sorgt, dass wir hier wirklich dynamisch unterwegs sind und unsere Typen sich auch zur Laufzeit ändern können. Wieso ist das wichtig? Unter bestimmten Umständen kann die Verwendung von Dynamic unser Leben wirklich leichter machen. Wesentlich wichtiger ist aber, wie schon bereits gesagt, dass wir var nicht als Dynamic ansehen, weil wir in dem Moment, wo wir nämlich denken würden, dass var das gleiche ist wie Dynamic, vermutlich auch var nicht mehr benutzen würden und demzufolge eigentlich ein ziemlich cooles Feature von C-Sharp nicht mehr nutzen würden. Ich zeige mal eine kleine Demo dazu, die ist natürlich auch immer zu finden auf GitHub. Und zwar habe ich hier mein Dynamic Keyword Sample, ich bin hier in meiner Program JSON mit meiner Main-Methode. Was wir hier jetzt mal machen, ist folgendes. Ich lese eine Datei ein, hier diese JSON1.json-Datei, mache sie mal kurz auf, man sieht hier, was da drin steht. Das ist ein ziemlich längliches JSON, was hier drin liegt. Es ist ein JSON-File, was ich von der Bing Maps-Seite mir geholt habe. Letztlich beschreibt das eine Route zu einer Location. Also das ist die Antwort, die man von dem Bing Maps Routing-Service bekommen würde. Ich habe das hier mal reingelegt und ich lese hier diesen JSON-String einfach mal ein. Und ich baue mir dann ein dynamisches Objekt, das ich über den JSON-Convert-Serializierer bzw. Deserializer hier mir erzeugen lassen kann. Und das Interessante ist, dass ich deshalb, weil ich hier ein dynamisches Objekt nutze, jetzt auf folgende Möglichkeiten zugreifen kann. Ich kann hier eine Ausgabe machen und kann hier dieses Objekt ansprechen und dann einfach auf bestimmte Properties zugreifen, die dieses Objekt kriegen wird. Den Typen von diesem Objekt kenne ich eigentlich gar nicht so richtig, das ist einfach nur Objekt. Dadurch, dass ich es als Dynamic markiere, habe ich die Möglichkeit, hier eigentlich hinzuschreiben, was ich will. Wir können uns das jetzt auch nochmal anschauen hier. Ich kann obi.was.ich.will hinschreiben und der IntelliSense wird mich hier nicht dran hindern. IntelliSense sagt also an der Stelle, okay, Obi ist dynamic, ich habe keine Ahnung, was da wirklich drinsteckt, demzufolge wird der Entwickler hoffentlich schon wissen, auf welche Properties er hier in dem Zusammenhang zugreift. Und wenn wir jetzt nochmal kurz in dieses JSON reingucken, dann sehen wir, okay, es gibt hier dieses Resource Set, es gibt dann Resources und das ist genau das, was ich hier aufrufe. Ich sage hier obi.resourceSets an der Stelle 0, dann nehme ich die Resource 0 und dann nehme ich davon die Travel Distance und den Wert. Und hier müsste irgendwo noch Travel Distance geben. Können wir mal schauen, wo ist es? Travel Distance, genau. Und davon können wir uns den Wert ausgeben lassen. Und das ist eben das Schöne an der Verwendung von Dynamic, dass ich sagen kann, okay, lieber Compiler, du weißt zwar nicht im Vorfeld, wie dieses Objekt aufgebaut sein wird, aber ich weiß es, weil ich nämlich genau weiß, was ich hier erwarten kann. Im Fall von dem REST-Service hier, von dem Bing-Service, ist es natürlich so, dass die Antworten immer diesem Schema entsprechen werden. Wenn ich einen eigenen REST-Service habe, der mir mein eigenes JSON zurückliefert, dann weiß ich natürlich auch, welchem Schema dieses JSON entspricht. Und dann kann ich hier natürlich auch einfach sagen, okay, ich weiß, dass es immer meinetwegen Travel Distance und ein Value dazu gibt in unterschiedlichen Resource Sets und ich kann mir dann den Zugriff auf die Werte, die ich hier benötige, so zusammenbauen, wie ich es brauche und wie ich weiß, dass es am Ende auch funktioniert, ohne hier das normale Vorgehen zu wählen, was bedeuten würde, dass ich hier letztlich den Tree in dem JSON hier erstmal quasi durchparsen muss, um zu schauen, hey, welche Knoten gibt es überhaupt? Habe ich ein bestimmtes Kind-Element von einem bestimmten Namen? Es gilt natürlich exakt genauso auch für die Verwendung von XML, wie es von JSON hier gilt. Also das heißt, es macht uns einfach das Leben ein bisschen leichter, weil wir hier sehr einfach auf einen bestimmten Wert innerhalb des Objektes zugreifen können, ohne dass der Compiler wirklich weiß, wie dieses Objekt aufgebaut ist. Wichtig ist allerdings, wir müssen es wissen. Also irgendeiner muss es ja wissen. An der Stelle übergibt quasi der Compiler die Verantwortung an uns. Genau, ich habe hier auch ein Beispiel, das nicht funktionieren würde. Wenn ich irgendwie Blödsinn schreibe, so wie ich es gerade gemacht habe, dann sorgt es natürlich dafür, dass es eine Laufzeit-Exception gibt. Und mir im schlimmsten Fall das Programm zur Laufzeit um die Ohren fliegt. Und das ist genau der Haken natürlich auch an der Sache. Ich hebel durch die Verwendung von Dynamic die Schutzmechanismen aus, die mir eigentlich das Leben leicht machen und die eigentlich dafür sorgen, dass es eben genau keine Laufzeitfehler geben kann. Und wenn ich mich dort auf dieses Spiel einlasse, dann muss ich natürlich auch selber damit umgehen können, was passiert, wenn dann der Fall eintritt, dass ich eben auf was zugreife, was es nicht gibt. Klar, Exceptions. Gut, soviel zum Dynamic Keyword. Sorgt letztlich dafür, dass wir ohne statische Typenbindung arbeiten können und dann demzufolge uns natürlich auch der Zugriff auf bestimmte Werte innerhalb von dynamischen Objekten potenziell wesentlich leichter gemacht wird. Was macht das C-Sharp Keyword checked eigentlich? Das C-Sharp Keyword checked sorgt dafür, dass bei arithmetischen Operationen Overflows, also Überläufe, erkannt werden und es schmeißt eine Exception, wenn so ein Overflow erkannt wird. Ganz kurz, was ist so ein Overflow? Nun, wir wissen alle, dass beispielsweise int beschränkt ist nach oben und nach unten. Es gibt einen maximalen negativen Wert und es gibt einen maximalen positiven Wert. Und wenn wir versuchen, irgendwas auf den maximal positiven Wert drauf zu addieren, dann laufen wir ja quasi aus dem Bereich hinaus, der über ein int abbildbar ist. Falls wir darüber hinauslaufen, könnte die Erwartungshaltung sein, dass das Programm sofort abstürzt. Das ist aber nicht der Fall. Im Endeffekt ist es so, dass das Programm dann eben in den negativen Bereich hineinrechnet. Also man muss sich das quasi wie eine große Schleife vorstellen. Und wenn wir irgendwann mal über das positive Maximum hinauskommen, dann kommen wir in den negativen Bereich wieder hinein, wo auch das negative Maximum anzusehen. Also werden die Werte quasi im Negativen wieder kleiner. Zum einen ist es, glaube ich, ganz interessant, dass man sich das mal verdeutlicht, dass es dieses Problem tatsächlich geben kann. Zum anderen haben wir an der Stelle natürlich im Zusammenhang mit dem Check-Keyword wieder ein paar Einschränkungen. Zum einen funktioniert es nur auf nicht konstanten Werten. Und zum zweiten ist es eigentlich nicht unbedingt eine gute Praxis, dieses Checked-Keyword zu verwenden als Ersatz für die Überprüfung von Parametern zur Laufzeit. Wieso ist das nicht Best Practice? Und zum einen sollten wir natürlich sowieso immer, wenn wir Werte von irgendwie wo entgegennehmen, irgendwelche Parameter, immer diese Werte auf Plausibilität prüfen und schauen, ob sie sich im richtigen Rahmen bewegen. Zum Zweiten haben wir unter Verwendung von Check tatsächlich auch Performance-Einbußen, weil natürlich hier diese Werte nochmal überprüft werden müssen. Das heißt, eigentlich kann man nicht sagen, dass es unbedingt was ist, was man immer verwenden soll. Auf der anderen Seite mag es Fälle geben, wo man eben mit einer Laufzeitparameterüberprüfung nicht hinkommt, wo das einfach nicht geht aus irgendwelchen Gründen. Und dann ist es natürlich absolut kritisch zu wissen, dass es Checked gibt und dass man Checked hier auch einsetzen kann. Denn gesetzt den Fall, ich habe eine Applikation, die meinetwegen, sagen wir mal, die Röntgenstrahlung berechnet oder irgendwie eine medizinische Applikation, wo Werte berechnet werden, an denen dann am Ende wirklich Leben hängen. Bleiben wir mal wirklich bei so einem drastischen Beispiel. Dann wäre es natürlich schlimm, wenn ich aus einem hohen positiven Wert nur aufgrund einer falschen Berechnung plötzlich einen extrem kleinen negativen Wert machen würde. Das heißt, ich habe hier schon ein Stück weit einen Schutzmechanismus, den ich aber wirklich nur dann einsetzen sollte, wenn ich keine anderen Möglichkeiten habe, hier den Schutzmechanismus zu nutzen. Ich habe ein kleines Beispiel dafür und dieses Beispiel würde ich sagen, schauen wir uns jetzt an der Stelle mal an. Als Beispiel habe ich hier dieses Checked Keyword Sample, das letztlich nichts anderes macht, als zwei Zahlen zusammen zu addieren, die ich über die Konsole abfrage. Ich frage einmal für die eine Zahl, nach der einen Zahl, dann frage ich nach der anderen Zahl und dann rechne ich die auch schon zusammen und gebe das Ergebnis aus. Und dann rechne ich die nochmal zusammen, aber unter Verwendung des Keywords checked und kann dadurch natürlich dann eine Exception auslösen, falls wir einen Overflow haben. Das ist eigentlich auch schon alles. Ich führe das Ganze jetzt mal aus. Und hier sehen wir, okay, ich soll hier einen Wert angeben. Ich gebe mal hier 3 an und nochmal eine 5. Und dann kommt natürlich zurück, und das 8. Ergebnis ist, und zwar sowohl checked als auch unchecked. Und ich kann jetzt natürlich an der Stelle einfach mal sagen, ich versuche das jetzt wirklich zum Überlaufen zu bringen. Hier oben steht ja auch, was ich tun muss. Ich muss einfach diesen großen Wert hier verwenden, der eigentlich der Max-Value für ein Int ist und muss da oben was drauf addieren. Und wenn ich den einfach mal als den ersten Wert nehme und dann 0 dazu addiere, dann funktioniert das alles noch wunderbar. Checked und unchecked ist natürlich genau das richtige Ergebnis. Wenn ich jetzt hier allerdings einfach mal zum Beispiel 10 dazu zähle, dann laufen wir tatsächlich über diesen Bereich hinaus und wir stellen fest, dass wir jetzt als Ergebnis plötzlich hier einen negativen Wert kriegen. Und genau das ist natürlich der Fall, den wir nicht wollen. Und an der Stelle hilft uns jetzt checked. Checked sorgt dafür, dass es eine Exception gibt. Die Exception hier, diese Message, ist genau die Message, die wir hier ausgeben. Und das heißt, dieser Check-Mechanismus hat zugeschlagen. Er gibt uns natürlich deswegen trotzdem nicht das richtige Ergebnis, aber er sagt uns, hey, ich kann das richtige Ergebnis nicht berechnen, was natürlich schon mal deutlich besser ist als die Verwendung eines falschen Ergebnisses. Im Idealfall hätten wir das natürlich schon über andere Mechanismen abgefangen im Vorfeld, sodass wir hier nicht auf Checked zugreifen müssen. Wir haben ja schon kurz über die Performance-Einbußen gesprochen, die damit verbunden sind. Im Idealfall lösen wir natürlich unsere Programmlogik auch nicht darüber, dass wir Exception Handling einbauen, wenn wir das anderweitig zustande kriegen. Demzufolge geht es mir hier in erster Linie nur darum, dass man weiß, wofür Checked eigentlich da ist und dass man, falls es keine andere Möglichkeit gibt, sicherzustellen, dass man hier einen Wert hat, der tatsächlich im Gültigkeitsrahmen bleibt, dass man eine Möglichkeit weiß, auch dieses Problem zu lösen. Was macht das C-Sharp-Keyword As eigentlich? Kurz zusammengefasst macht das C-Sharp-Keyword As Typenkonvertierungen. Das Schöne daran ist, es kann keine Exceptions geben. Das hat einen Vorteil und einen Nachteil. Der Vorteil ist, es gibt keine Exceptions. Der Nachteil ist, wir müssen natürlich trotzdem irgendwie sicherstellen, dass die Typenkonvertierung geklappt hat. Statt einer Exception gibt es im Fall von As einfach einen Nullwert zurück, wenn die Typenkonvertierung nicht geklappt hat. Wieso sollte mich das Ganze interessieren? Naja, weil es das Leben schon sehr angenehm machen kann, mit As zu arbeiten, anstatt von ganz normalen Casts. Ich habe eine kleine Demo vorbereitet, die einfach mal die Verwendung von As zeigt. Genau, und hier haben wir schon meine Demo. Ich habe ein kleines Programm. Ich habe hier drei unterschiedliche Klassen: Child Class, Other Class, Parent Class. Wie man sieht, steckt da nirgendwo sonderlich viel drin. Wichtig ist allerdings, dass wir natürlich die Child Class haben, die von der letztlich die von der Parent Class erbt, und wir haben eine Other Class, die eben von gar nichts erbt. Okay, was macht das Programm? Naja, letzten Endes lasse ich mir ein Objekt geben, von dem ich aus Programmsicht erstmal nicht weiß, welcher Typ dahinter steckt. Das ist einfach nur ein Object. Wir gucken mal kurz rein, was da wirklich kommt. Es kommt natürlich ein Typ My Child Class. Das heißt, eine Klasse, die auf My Parent Class aufbaut, wie wir ja gerade anhand des Aufbaus hier der unterschiedlichen Klassen gesehen haben. Und jetzt kann ich natürlich versuchen, hier zu casten. Ich kann zum Beispiel zum einen mal den Cast machen, ganz klassisch mit den runden Klammern, indem ich sage, some object möchte ich jetzt mal casten auf my parent class. Wir gehen davon aus, dass das natürlich funktionieren wird. Den gleichen Fall könnten wir dann nochmal machen, invaliderweise, indem wir versuchen, mein Objekt auf eine andere Klasse zu casten, die damit nichts zu tun hat. Und wir werden sehen, okay, das wird nicht funktionieren. Wir werden hierher gar nicht kommen. Wir werden diese Ausgabe nicht sehen. Stattdessen wird es uns das um die Ohren hauen. Und wir kriegen hier eine Exception. Invalid Cast Exception. Wie zu erwarten. Jetzt können wir das Ganze mit as testen. Und das wird zeigen, dass das relativ angenehm ist, dieses Arbeiten. Wir sagen einfach hier some object as my parent class. Und dann sollte eigentlich in Parent 2 hier tatsächlich ein Objekt vom Typ MyParentClass sein. Das wiederum sollten wir danach natürlich wirklich überprüfen, weil im Falle, dass das Casten fehlschlägt an der Stelle, kriegen wir halt hier null zurück. Demzufolge ist dieses as eigentlich immer in Verbindung zu sehen mit einer unmittelbaren Prüfung auf null, die anschließend kommt. Und wenn es nicht null ist, dann wissen wir, okay, das Casten hat funktioniert und das Ganze können wir dann jetzt nochmal probieren, das Casten auf my other class mit as und da sehen wir brauchen hier an der Stelle auch kein Exception Handling, kein Try Catch oder sonst irgendwas, sondern wir machen einfach die Überprüfung auf null. Ist es null, dann möchten wir diese Zeile ausgegeben haben. Wichtig, ich habe hier die Logik einmal umgedreht, nicht, dass man sich erschrickt. Wir laufen also beides mal in die Klammern rein, einfach damit es hier von der Optik ein bisschen konsistent bleibt. Führen wir das mal durch. Und wir sehen, es funktioniert alles, wie es zu erwarten war. Wir haben hier natürlich das Casting mit der Klammer, das einmal funktioniert, wenn wir auf MyParentClass casten. Dann versuchen wir natürlich auf MyOtherClass zu casten und kriegen tatsächlich eine Exception. Hier ist die Message von dieser Exception nochmal mit angegeben. Das Casting mit S funktioniert natürlich, es gibt keine Exception, wie zu erwarten, weil wir auf MyParentClass casten. Und in dem Moment, wo wir über S auf MyOtherClass casten, dann funktioniert das Casten zwar nicht, aber es gibt keine Exception, weil wir AS verwendet haben. Das heißt, das Objekt hier an dieser Stelle ist einfach null und wir müssen dieses abfragen, ist da null drin oder eben dann nichts, eben null. Und wenn es der Fall ist, dann wissen wir, dass das Casten nicht funktioniert hat. Das war's zum Thema AS. Die Samples gibt es natürlich wie immer auf GitHub. Was macht eigentlich das C-Sharp-Keyword Yield? Kurz zusammengefasst hilft uns Yield dabei, eigene Enumeratoren zu bauen. Ich muss sagen, ich sehe auf den ersten Blick eigentlich keinen Haken, den es in Zusammenhang mit Yield gibt. Yield ist wirklich ein sehr schönes Keyword, was einem das Leben wesentlich erleichtert, wenn man es mal kennengelernt hat. Enumeratoren sind ja was potenziell relativ kompliziert sein kann. Wenn man sich einfach mal überlegt, man möchte einen Enumerator schreiben, der in der Lage ist, auf Nachfrage immer meinetwegen die nächste Fibonacci-Zahl zu liefern, dann wird man sagen, okay, es ist noch relativ leicht, eine Fibonacci-Zahl zu berechnen. Der Algorithmus ist ja allgemein bekannt. Aber einen Enumerator drüber zu schreiben, das würde ja bedeuten, ich muss mir an irgendeiner Stelle merken, was eigentlich die aktuelle Fibonacci-Zahl ist. Und dann in einer For-Each-Loop müsste ich ja quasi immer den Status quasi weitersetzen und müsste dann eben die nächste Zahl rausgeben. Und um die nächste Zahl zu wissen, muss ich natürlich die vorherigen kennen. Und ich muss immer auf das bereits Erlernte zugreifen können. Das heißt, ich muss irgendwo dieses Status-Tracking machen können. Und das Schöne ist, mit Yield können wir diesen ganzen Overhead, das Verwalten des Status, uns sparen, weil Yield das für uns übernimmt. Yield sorgt dann dafür, dass dieser Status automatisch gemerkt wird. Und das klingt jetzt vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert. In der Realität ist es dann alles andere als kompliziert und genau das ist es, was Yield eigentlich so schön macht. Ich habe dazu eine kleine Demo vorbereitet und zwar habe ich hier tatsächlich einen Iterator geschrieben, der mir die Fibonacci-Zahlen berechnet. Und wir gehen mal rein in den Iterator und bevor wir hier reingehen, sagen wir aber mal, wie werden die Fibonacci-Zahlen eigentlich berechnet? Wir haben hier die Compute-Fibo-Methode, die mir immer die nte Fibonacci-Zahl berechnet und wie das eben so ist. Die nullte und die erste Fibonacci-Zahl sind eben eine 1 und die Fibonacci-Zahlen als alle weiteren Fibonacci-Zahlen berechnen sich dadurch, dass man eben die zwei vorherigen Fibonacci-Zahlen zusammenzählt. Und den Iterator darüber können wir eigentlich relativ einfach erzeugen, indem wir jetzt sagen, okay, wir geben alle Fibonacci-Zahlen aus, und zwar alle, die wir kennen, von 0 bis zu dem größten Wert, mit dem wir jetzt gerade mal umgehen wollen. Und Yield hilft uns jetzt an genau dieser Stelle. Wir sagen jetzt nämlich einfach, wir geben nicht alle auf einmal aus, sondern wir geben immer einfach nur die nächste aus. Und über dieses Yield sagen wir quasi, hey, jetzt mal kurz Pause einlegen und warten, bis der nächste Aufruf kommt. Das heißt, also wenn man sich diesen Schnipsel Code ansieht, dann sieht man, dass es wirklich extrem einfach ist, hier mit einem Iterator oder mit Yield zu arbeiten, um einen Iterator zu erzeugen. Und es funktioniert wirklich, werde ich auch gleich nochmal zeigen, beziehungsweise ich würde sagen, ich lasse es jetzt einfach mal sofort loslaufen. Machen wir hier diesen kurz nochmal weg und führen das Ganze aus. Also hier meine For-Each-Schleife, die auf den Iterator drauf geht und die mir die ersten 10 Durchläufe hier mal ausgeben soll. Genau, und hier haben wir sie, die ersten 10 Fibonacci-Zahlen. Das heißt, es hat funktioniert. Ich habe wirklich mit jeder Schleife quasi immer den nächsten bekommen. Ich musste mir an keiner Stelle selber merken, was eigentlich der nächste ist, weil ich eben den Iterator mit Yield geschrieben habe und demzufolge automatisch dafür gesorgt wird, dass beim nächsten Durchlauf Yield an der, oder die Ausführung an der richtigen Stelle weitergeht. Das ist schon mal relativ angenehm. Jetzt kann man natürlich noch ein paar lustige Dinge machen. Ich kann zum Beispiel nicht nur Yield in Verbindung mit Return verwenden, sondern ich könnte auch Yield in Verbindung mit Break verwenden. Ups. Und das heißt, wir können, wenn wir möchten, zu jedem beliebigen Zeitpunkt auch sagen, okay, jetzt soll dieser Iterator aber am Ende sein. Auch wenn es eigentlich völlig sinnlos ist oder wenn es, in der Regel wird man es natürlich nicht dann tun, wenn es sinnlos ist. Aber hier an dieser Stelle ist es zumindest relativ sinnlos. Ich sage hier einfach, sobald i größer ist als 5, gebe ich nichts mehr aus und sage, ich bin am Ende und breche dadurch eine Schleife ab. Und das ist natürlich schön, wenn ich, wie in diesem Fall, eine extrem große Schleife habe oder wenn ich vielleicht potenziell auch mich in einer Endlosschleife bewege, aber bei Erreichen eines bestimmten Wertes dann eben sagen möchte, so, jetzt ist der Beschluss, der Iterator liefert jetzt keine Werte mehr. Wenn ich das jetzt ausführe, werden wir feststellen, dass ich hier deutlich weniger Werte kriege, weil ich eben hier eine Bremse eingebaut habe und irgendwann mal den Iterator beendet habe. Genau, hier sehen wir das. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass es eigentlich so einfach ist, hier über die Verwendung von Yield Return Werte als in der Schleife auszugeben oder quasi als Iterator auszugeben, dann kann man das natürlich auch auf die Spitze treiben und kann sagen, na dann sind aber doch auch noch ganz andere Dinge möglich. Ich könnte doch zum Beispiel einfach einen Iterator für Obstsorten bauen. Das kann ich tatsächlich. Ich kann hier den Früchte-Iterator bauen, der aus nichts anderem besteht als einfach nur eine Menge von Yield-Return-Statements, die ich dann wiederum in der Schleife durchlaufen kann. Und auch das können wir uns hier mal anschauen. Machen wir das hier mal weg und stattdessen das hier rein. Dann sehen wir, dass wir jetzt wirklich hier die Möglichkeit haben, mit unserem Iterator, der über die unterschiedlichen Früchte drüber geht, einfach letztlich eine Aufzählung von unterschiedlichen Elementen zu machen, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben müssen, wie man hier sieht. Also das Einzige, was die sich teilen, ist tatsächlich der Datentyp, der hier zurückgegeben wird. Und man kann jetzt anhand dieser 5 simplen Zeilen Code, die wir haben, sieht man natürlich, dass das unglaublich mächtig ist, weil wir hier überhaupt keine Implementierung haben von der eigenen Statusverwaltung, weil uns Yield Return so viel oder Yield so viel wegnimmt, weil wir überhaupt keine Arbeit haben mit einer eigenen Statusverwaltung, sondern wir das alles dem auslagern können, quasi an das Keyword Yield und demzufolge hier natürlich zwischen den einzelnen Schritten auch beliebige Berechnungen machen könnten, die dann entweder natürlich in der Form von einer Schleife sein könnten oder auch völlig losgelöst voneinander einfach ein gewisser Programmablauf und einmal wird eben an dieser Stelle des Programms eingehalten und einmal an dieser. Das war der Yield-Operator. Wie immer gibt es die Samples zum Download auf GitHub.